Liebe Brüder und Schwestern, wir betrachten nun den achten Teil in der Auslegung des zweiten Timotheusbriefes unter der Überschrift Standhalten in Verfolgung. Und wir lesen gemeinsam 2. Timotheus 3, Vers 10 bis 13. Hier schreibt der Apostel Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus und auch an alle seine Nachfolger zu allen Zeiten Folgendes. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Heiliger Gott, wir danken dir, dass du die kleine Herde ausgesondert hast, dir nachzufolgen. Und wir bitten dich, dass du jeden von uns zurüstest, auf dem schmalen Weg zu bleiben, auch durch diese Bibelwoche. Und wenn der Wind uns ins Gesicht bläst, wenn Verspottung, Ausgrenzung und Verfolgung uns treffen, dann lass uns festbleiben in dir. Das ist unser Gebet. Wir bitten dich, dass auch diese Stunde dazu dienen möge. Amen. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen, oder man kann auch übersetzen, werden Verfolgung leiden. Standhalten in Verfolgung. Es wird uns aus dem Mittelalter etwas berichtet über das Leben eines Mannes, der innerhalb der katholischen Kirche wirkte als ein Bußprediger und Erweckungsprediger, der aber die Bibel zur Grundlage hatte. Es gab auch innerhalb der katholischen Kirche einzelne Gestalten, die biblisch glaubten, aber die Folge war in aller Regel, dass sie dann ausgegrenzt, verfolgt wurden und sogar getötet. Und so ging es auch dem vielleicht manchem bekannten Girolamo Savonarola. Wer hat den Namen schon gehört? Aus Florenz. Er lebte von 1452 bis 1498, wurde also nur 46 Jahre alt, da wurde er hingerichtet. Florenz war im Mittelalter eine lasterhafte und reiche Stadt, aber viele liefen dann diesem Dominikanermönch Savonarola nach, denn er predigte Buße und Gericht in prophetischer Vollmacht, aufgrund der Heiligen Schrift. Glücksspiel, Saufgelage, Unzucht, all dieses war damals verbreitet. Aber die Menschen sehnten sich, wie zu allen Zeiten, nach Reinheit, nach Erlösung, nach Befreiung von ihrem sündigen Treiben. Savonarola hielt Predigten über die Johannes-Offenbarung und geißelte die Sünden in Florenz. Diese Predigten waren einfach, direkt und biblisch. Das ist das Entscheidende. Sie hatten ja auch damals die Bibel, nur durften es eben nur die Kleriker lesen, die Mönche und so weiter. Das Volk hatte in aller Regel keinen Zugang zur Heiligen Schrift in dieser Zeit, eine dunkle Zeit, bis dann die Reformation kam. Da wurde die Bibel dann auch in die Volkssprachen übersetzt. Aber diese Predigten bereits da, das war einige Zeit vor Luther, man kann sagen, ja, ein halbes Jahrhundert vor Luther, da traten auch schon Bußprediger auf, wie auch Hus in der Tschechei oder Böhmen und so weiter. Und so auch in Florenz in Italien, ganz in der Nähe von Rom. Die Stadt wurde aufgewühlt. Viele Menschen bekehrten sich zum biblischen Jesus Christus. Streitigkeiten wurden beigelegt. Unrechtes Gut wurde zurückgebracht. Und den Adligen verging die Lust an ihren berauschenden Festen. Savonarola sagte zum Beispiel Folgendes, zitiere, niemand kann die Schrift verstehen, er sei gelehrt oder ungelehrt, wenn ihm das Licht fehlt, aus dem sie hervorging. Oder, als die Inbrunst verloren ging, fing man an, Zeremonien als Medizin für die Seelen einzuführen. Oder er sagte, Wende dich hin zu dem Gekreuzigten und schaue seine Liebe an, mit der er sterben wollte, damit du gerettet würdest. Einige dieser Kernsätze aus seinen Botschaften. Und nun gab es natürlich auch damals Päpste. Zu seiner Zeit Papst Alexander VI. Er war, wie konnte es auch anders sein, ein erbitterter Feind des Bußpredigers, weil er es nicht in dieses politische System, das ja bis heute besteht, der römisch-katholischen Kirche passte und weil er ihn nicht zum Schweigen bringen konnte, denn Savonarola hat er ihn gebannt, so wie auch später Luther gebannt wurde. Was hat Luther gemacht? Er hat die Bannbulle verbrannt. Das war im Grunde der Bruch mit Rom. Heute, 500 Jahre nach dem Thesenanschlag, will man zusammen mit der römisch-katholischen Kirche das Reformationsjubiläum begehen, obwohl sich Rom nicht gebessert hat. Im Gegenteil, man hat noch mehr unbiblische Dogmen eingeführt. Marie Himmelfahrt, unbefleckte Empfängnis Marias, Unfehlbarkeit des Papstes, das gab es zur Zeit Luthers noch gar nicht als Dogma, als unfehlbares Dogma sogar, wie behauptet wird. Nun aber damals hat man auch schon den Savonarola gebannt und er wurde mit zwei Freunden in der Karwoche 7-mal auf die Folter gespannt, im wörtlichen Sinne. Und in dieser Haftzeit beschäftigte er sich intensiv mit Psalm 51, dem Bußpsalm. Und schließlich wurde er am 23. Mai 1498 mit seinen beiden gläubigen Freunden an ein Kreuz gehängt und dann verbrannt. Im Kerker schrieb er folgendes Lied. Herr Jesus, mich errette, der keine Hilfe hat. Die Folter ist mein Bette, der Kerker meine Stadt. In schwarzen Eisengittern, in schwerer Kettenlast, muss ich vor mir erzittern, den du geschlagen hast. Mein Herz hast du getroffen, das klagt dir seine Schuld. Herr, lass mich auf dich hoffen in schweigender Geduld. Das ist ein Lied und ein Gebet in der Haft, möchte ich auch noch lesen. Wie sollte ich verzagen, da du durch deinen Sohn die Sünden der Welt getilgt hast? O, wasche mich in seinem Blute, erhöhe mich durch seine Erniedrigung, schaffe mich neu durch die Kraft deiner Auferstehung, lösche aus alle meine Schuld, rechtfertige mich durch deine Gnade. Ich komme zu dir wie der Zöllner, der nicht wagte, seine Augen aufzuheben, denn ich erkenne meine Missetat und kann nur rufen, Gott sei mir Sünder gnädig. Ein wirklicher Bußprediger, inmitten Roms, aber von Rom ausgestoßen. Verfolgung. In Offenbarung 17 ist die Rede von der Hure Babel und es heißt auch, dass sie viel Blut an ihren Händen hat. Und wenn wir an die Inquisition denken, wissen wir, wie viele tausende wirkliche Glaubenszeugen durch diese römische Inquisition hingerichtet wurden. Und die römisch-katholische Kirche ist ja die Nachfolgerin des römischen Kaiserreiches in gewissem Sinn. Die Verfolgungen, die damals waren, wurden dann fortgesetzt gegen die Ketzer sozusagen. Natürlich gab es auch wirkliche Ketzer, die noch unbiblischer standen als die römisch-katholische Kirche, das möge keiner bestreiten. Aber auch evangelisch denkende Christen, die die Bibel, das Evangelium wieder neu entdeckt hatten, auch schon die Waldenser und die Hugenotten und natürlich die Reformatoren, auch sie wurden bedrängt und verfolgt. Schlimm ist es, wenn eben Verfolgung von solchen ausgeht, die sich selber als Christen bezeichnen. Das ist besonders tragisch. Und das kann die Welt da nicht verstehen, dass da Christen andere Christen verfolgen und töten. Eine traurige Sache. Natürlich, auch wir als evangelische Christen, als bibeltreue Christen, können nicht zu allem schweigen. Wir müssen mit dem Wort kämpfen, aber nicht mit dem Scheiterhaufen. Das heißt, wir müssen darauf hinweisen, wo Irrlehre ist, um auch den Irrlehrer zur Umkehr zu bewegen. Auch der Apostel Paulus hat Namen sogar genannt von Irrlehrern, Jannes und Jambres oder Hymenäus und Philetus und andere. Die wurden auch namentlich genannt, wir haben es schon erwähnt. Aber nicht Verfolgung in dieser Sinne, dass man diese Menschen umbringt, sondern es geht darum, dass sie zurechtgebracht werden, notfalls auch durch Ausschluss aus der Gemeinde. Das ist etwas anderes als diese Inquisition, wie sie im Mittelalter herrschte. Das sollte ein einleitendes Beispiel sein zu unserem Thema Standhalten in Verfolgung. Ich werde am Schluss noch darauf eingehen, wie die Verfolgung heute aussieht in unserer Zeit gegenüber wirklichen Christen. Nun aber wollen wir Vers für Vers zunächst einmal uns mit dem heutigen Wort Gottes beschäftigen und lesen nochmal Vers 10. Du aber bist mir nachgefolgt, in der Lehre. Zunächst einmal nachgefolgt. Natürlich folgt Timotheus nicht Paulus in erster Linie nach, sondern Jesus Christus. Paulus steht hier als Repräsentant Christi, aber jetzt nicht im Sinne eines Papstes, der an Christi Statt steht, sondern so, dass auch Paulus das Evangelium empfangen hat und weitergibt. Es hängt nicht an der Person irgendeines Menschen, der unfehlbar oder ein Übermensch wäre, sondern immer die Lehre, die weitergegeben wird. Die Lehre aber verbunden mit dem richtigen, ordentlichen Lebenswandel, der der Lehre entspricht. Und deshalb steht hier zusammen, du bist mir nachgefolgt in der Lehre, im Leben, Lehre und Leben. Ja, wir sind nicht perfekt. Auch unser Leben, auch mein Leben ist nicht immer in Einklang mit dem, was in der Heiligen Schrift steht. Oder gibt es jemanden unter uns, der sagen könnte, ich lebe alles das ganz genauso aus, wie es in der Bergpredigt steht. Ich liebe meine Feinde. Ich habe noch nie jemanden begehrlich angeschaut, noch nie einen falschen Schwur gegeben und so weiter. Nein, das können wir von uns nicht behaupten. Und doch, wir haben gestern gehört über die Heiligung, ist es natürlich unser Wunsch, unser Gebet, dass der Herr uns immer mehr ihm ähnlich macht, dass wir immer Jesus ähnlicher werden dürfen, dass auch unser Leben mit der Lehre der Bibel übereinstimmen möge. Und es ist traurig, wenn das Leben die Lehre durchstreicht. Apostel Paulus selber schreibt an einer anderen Stelle, sollte ich anderen predigen und selber verwerflich sein. Das möge Gott verhindern. Er schreibt dann selber weiter, du bist mir gefolgt im Streben, wörtlich steht, im Vorsatz. Also in dem, was er sich vorgenommen hat, das ist das ganze Streben und Sehnen seines Herzens. Und was sollte das sein? Jesus groß zu machen, nicht sich selber, sondern den Herrn zu verkündigen. Dass viele Menschen gerettet werden. So schreibt auch der Apostel an einer anderen Stelle, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Man wird dann schuldig an den Menschen, die verloren gehen. Im Propheten Hesekiel steht ja einmal vom Wächter, und der Herr wird das Blut von denen fordern, die das hätten sagen sollen, die den Menschen die rettende Botschaft hätten bringen sollen, und sie aus Feigheit oder vielleicht mangelndem Glaubensfreude verschwiegen haben. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Ja, vielleicht sind wir nicht immer in der Stimmung, aber wenn es ein Mensch kommt, eine hungernde Seele, und sagt, bitte sag mir, wo ich Lebensbrot finde, und wir sagen es ihr nicht, oder wir geben es ihr auch nicht weiter, auch im physischen Sinne, dem Hungernden auch, ja, dann werden wir schuldig, geistlich und auch materiell, wo wir Menschen einfach in ihrem Elend sterben lassen. Im Streben nachgefolgt, im Glauben nachgefolgt. Man kann auch Pistis mit Treue übersetzen. Der Glaube, der dem Herrn vertraut und der ihm in Treue nachfolgt. Der Glaube, der fest bleibt. Der Glaube, der nicht ins Wanken kommt. Auch das ist ein Geschenk Gottes, können wir nicht selber machen. Wenn Anfechtungen kommen, wenn Stürme in unserem Leben sich ereignen, dass wir dann wissen, ich bleibe an meines Jesu Hand. Nachgefolgt auch in der Langmut, in der Liebe und in der Geduld. Langmut und Geduld sind ja fast deckungsgleiche Begriffe. Und das erste, was hier Luther mit Langmut übersetzt, heißt im Griechischen, Entschuldigung, das ist wegen der Luft immer ein bisschen schwierig, Makrothymia, das heißt also, so den langen Atem haben, eben gerade die Luft, die uns manchmal fehlt, aber so den langen Atem haben. Nicht gleich aufgeben, denn der Weg der Nachfolge ist auch die Kreuzesnachfolge. Und wir hören ja gleich noch von den Verfolgungen, die der Apostel Paulus über die Maßen erlebt hat. Aber Gott versucht niemand über die Kraft. Er hat ihm immer wieder die Kraft geschenkt, die dieser gewaltigen Verfolgung, die auch ihn erreicht hatte, Kraft gegeben hat, ihm Kraft gegeben hat in dieser Lage. In der Langmut soll er ihm auch nachfolgen. Er soll nicht gleich aufgeben, wenn ihn Verfolgung trifft, wenn er es auch mit schwierigen Menschen zu tun hat, wenn er in schwierigen, belastenden Umständen seinen Dienst tut. Wie viele Missionare sind in fremde Länder gegangen, wussten nicht genau, was auf sie zukommt. Und manche sind auch ziemlich schnell getötet worden, etwa Jim Elliot bei den Aucas. Dann kam seine Frau hin, hat ihnen vergeben und es gab eine Erweckung dort. Der Herr ist souverän auch darüber, was er mit seinen Boten und Botinnen tut. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Gemeinde, auch dort gewesen, bei diesen Stämmen und wie oft auch in der Geschichte. In der Langmut. Und dann noch der andere Begriff, in der Geduld, das heißt Hypomonä griechisch, wörtlich darunter bleiben, ausharren in widrigen Umständen. Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, nicht aufgeben. Und wenn der Feind noch so oft anficht, der Herr ist stärker. Wie hat Luther damals gesagt, wenn 1000 Teufel in Worms wären, er würde trotzdem hineingehen. Und es damals galt, das biblische Evangelium zu bezeugen, das Luther damals als junger Mann erkannt hatte. Später wurde manches verdunkelt, leider dann in seiner Lehre wieder, hat sich angepasst den Fürsten in manchem, woraus ja dann die Staatskirchen, später Volkskirchen entstanden sind. Er wollte aber auch eine Freiwilligkeitskirche von wirklich Gläubigen sammeln, aber er hatte damals die Leute nicht zusammenbekommen. Später im Pietismus ist dann diese Bewegung wieder aufgebrochen mit den Stunden sozusagen, wo man versucht hat, die Gläubigen zu vertiefenden Bibel- und Gebetsstunden zu sammeln. Ja, aber das nur nebenbei erwähnt. Aber hier, wenn selbst 1000 Teufel dort wären, er geht hinein. Er hat diesen heiligen Ruf, das Licht wieder auf den Leuchter zu stellen, die Bibel ganz neu dem Volk zu geben, das Wort Gottes erschallen zu lassen in eine dunkle Zeit und Landschaft hinein. Und in der Liebe natürlich nachfolgen, die Wahrheit in Liebe sagen, sonst bringt sie keine Frucht. Und dann kommt jetzt das, was heute auch unser Hauptthema ist, heute Morgen, die Verfolgungen. In Vers 11 und 12. In den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind. Und jetzt bringt er eben auch die Orte, und zwar von der ersten Missionsreise, wo er ja auch Timotheus in Lystra gewohnt hat. Der stammt aus Lystra, das wird dann in der zweiten Missionsreise deutlich berichtet. Und deshalb werden die Orte auch hier gerade in diesem Brief genannt. Er ging ja damals hinaus von Antiochia in Syrien und dann kam er nach Antiochia in Pisidien. Es gab viele Orte, die Antiochia hießen, ja, nach Antiochus, diesem Fürsten oder König. Und das war Antiochia in Pisidien, dann Ikonion und dann Lystra. Wir wollen einmal kurz hineinschauen in die Apostelgeschichte 13 und 14. Wir werden jetzt nicht das alles lesen, ich möchte so zusammenfassend kurz erwähnen. In Antiochia in Pisidien war es so, dass der Apostel Paulus eine lange Predigt hielt in der Synagoge. Und dann heißt es in Vers 42, Apostelgeschichte 13, 42, als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten, sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Genau beim Herrn Jesus, die Eifersucht der Führungsschicht, der meisten Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht alle, es haben auch manche ihnen geglaubt, aber die Eifersucht der Neid, selber die Macht zu verlieren. Und hier ist es auch so. Und dann gehen sie eben zu den Heiden. Und dann heißt es in Vers 48, als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf. Und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Da heißt es nur Verfolgung, wie auch immer die aussah. Jedenfalls mussten die Apostel, der Apostel Paulus und sein Begleiter Barnabas hinweggehen, und das taten sie auch. Da schüttelten diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Ikonium. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Also es ist eine Gemeinde entstanden, konnte niemand verhindern. Aber Paulus musste weiterziehen. Und in Ikonium ist genauso. Da heißt dann in Kapitel 14, Vers 5 oder 4, aber die Volksmenge der Stadt teilte sich, und die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Auch Barnabas wird als Apostel, als Gesandter im weiteren Sinne bezeichnet, also Sendboten, Missionare in dem Sinn auch verstanden. Und dann Vers 5, als sich aber ein Ansturm der Heiden und Juden samt ihren Obersten erhob, um sie zu misshandeln und zu steinigen, mit Steinen auf sie werfen, bis sie tot sind. Da bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe und die umliegende Gegend, und sie verkündigten dort das Evangelium. Also da ging es schon eine Stufe weiter. Hatten sie schon die Steine in der Hand, um sie auf sie zu werfen. Da sind sie wahrscheinlich gerade noch hinausgekommen. Und in der nächsten Stadt, im nächsten Ort jetzt, der genannt wird, da passiert es dann wirklich. In Kapitel 14, ab Vers 8, wird dann beschrieben, das Wirken in Lystra, wo zunächst wie Götter verehrt werden. Ja, so war das Heidentum da auch noch. Und der Aberglaube, das sind die Götter herabgestiegen hier. Aber sie sagten, wir sind auch nur Menschen, glaubt an den einzigen lebendigen Gott. Und dann aber passiert es, dass dann aus Antiochia in Ikonium ihnen feindlich gesinnte Juden herbeikommen. Und jetzt in Vers 19 lesen wir Folgendes. Es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt, und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Also er wurde wirklich gesteinigt. Und Gott hat ein Wunder getan, hat sein Leben bewahrt oder ihn auch wieder erweckt. Das steht hier nicht genau. Es kann auch eine Totenerweckung hier sogar an Paulus gewesen sein. Jedenfalls, bei Steinigung normalerweise hat man es nicht überlebt. Aber der Herr hat ihn wunderbar wiederhergestellt, sodass er weiter ihm dienen konnte. Ich glaube, kaum einer von uns wäre dann wieder aufgestanden und hinausgegangen. Es war also ein göttliches Wunder auch hier geschehen. Und da schreibt der Paulus von diesen drei Orten die Verfolgungen. Welche Verfolgungen ertrug ich da, gerade auch an diesen Orten? Zusammenfassend schreibt er über die Bedrängnisse und die Leiden, die er auf sich genommen hat, aus Liebe zu Jesus und auch aus Liebe zu den verlorenen Menschen in 2. Korinther 11, insbesondere die Verse 23 folgende. Eine Zusammenfassung, was dieser Diener des Herrn in vorbildhafter Weise auch für uns alles auf sich genommen hat. Und wir kriegen oft noch nicht mal, ich sag mal so auf Deutsch, unseren Hintern aus dem Fernsehsessel heraus. Wir haben ja keinen Fernseher, aber vielleicht mancher, und sind zu faul, dem Nachbarn etwas von Jesus zu sagen. Und jetzt hört einmal, was der Apostel Paulus alles erlitten hat, um Jesu willen. 2. Korinther 11, Vers 23 folgende. Da geht es ja um die Auseinandersetzung, und er sagt, das ist ein Diener des Christus, ich rede unsinnig, ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen empfangen, also die Geißelung. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, haben wir gerade gehört. 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Ganz schlimm, ganz besonders. Wer das schon mal erlebt hat, und ich kann auch ein Lied davon singen, der weiß, dass das das Schlimmste ist. Und dann schreibt er weiter, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Denn in der Schwachheit kommt Gottes Plan zur Vollendung. So schreibt er an anderer Stelle. Er zählt es nur auf, weil die Gegner, gerade im 2. Korintherbrief, die da erwähnt sind, sich ihre großen Erkenntnisse und Leistungen rühmen. Nur aus dem Grund sagt er, jetzt muss ich töricht reden und das auch aufzählen, was er erlebt hat, um des Evangeliums willen. Ja, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Und Verfolgung beginnt nicht erst bei der Tötung, das beginnt schon bei der Ausgrenzung und Verspottung. Und da frage ich euch, liebe Geschwister, habt ihr das nicht auch schon erlebt? Zum Teil auch in euren Gemeinden, in euren Werken. Ich will jetzt mich da nicht rühmen und so töricht reden wie Paulus, aber ich bin in vielen Werken entweder rausgedrängt worden, rausgemobbt worden oder auch selber ausgetreten. Christliche Werke, die sich so nennen, auch weiterhin. Als ich gemerkt habe, dass das in eine andere Richtung geht, die ich von meinem Gewissen her nicht mehr mitgehen konnte, Richtung Ökumenisierung, Zeitgeistanpassung, Bibelkritik. Es ist ein Jammer und man könnte weinen, aber wir sehen, dass es eine endzeitliche Entwicklung ist. Wenn wir sehen, dass eine Kirche, eine Gemeinde oder ein Werk nicht mehr reformierbar ist, dann gilt es, hinauszugehen und, wenn es der Herr schenkt, etwas Neues anzufangen mit seiner Hilfe. Auftreten, solange es geht, wenn das Auftreten aber nicht mehr gehört wird, wenn es nur noch unwirksam verpufft, was soll man dann tun? Ja, es muss jeder selber prüfen und erkennen. Einige haben das auch erlebt, ich weiß. Und es ist sehr schmerzlich. Man verliert auch Menschen, die man geschätzt hat, die vielleicht noch nicht die gleiche Wegweisung haben. Und man wird einsamer. Aber der Herr zeigt einem den Weg. Und er kann reiche Frucht entstehen lassen. Wir haben es auch erlebt in Pforzheim, in der Bibelgemeinde. Wir sind von 10 auf 150 Geschwister in einem halben Jahr gewachsen. Der Herr hat vermehrt. Wir haben dann so 15-facht, ja, innerhalb kurzer Zeit. Aber das ist nur eine letzte Wegweisung gewesen, nachdem alle Versuche, noch Reformation einzuladen, nichts mehr gebracht haben. Ich kann euch da nur ermutigen. Aber jeder wird da wieder etwas anders geführt. Es ist auch nicht jede Situation in jedem Ort gleich. Der Herr zeige auch dir den Weg. Wichtig ist aber, dass wir keine Abstriche machen am Wort Gottes, dass wir nicht falsche Kompromisse schließen, dass wir nicht das Wort Gottes relativieren, dass wir nicht den Geist dämpfen, dass wir nicht mehr auf Menschen Rücksicht nehmen als auf das, was Gott will. Bist du dazu bereit? Oder bist du immer noch mit einem kompromissbereiten Herzen so, dass du Wahrheit und Lüge, Licht und Finsternis vermischst, nur um ja keinem weh zu tun? Und dass du predigst und machst den Menschen die Ohren jücken, nur um ja nicht selber angefeindet und verfolgt zu werden? Das sind sehr ernste Fragen, liebe Geschwister. Und mir ist es auch nicht immer leicht gefallen und ich bin jetzt auch noch nicht am Ziel angekommen. Das ist immer erst in der himmlischen Herrlichkeit. Und es gibt auch hier keine perfekte Gemeinde, das ist auch klar. Aber wir sollen immer, das ist meine Erkenntnis, das, was wir erkannt haben vom Wort Gottes, im Gehorsam auch befolgen. Amen. Danke. Ja. Wenn hier Geschwister dazu Amen sagen können, freue ich mich. Ja, Christenverfolgung heute, dazu wollte ich noch was sagen. Zuvor aber noch zu Vers 13. Da steht ja, mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger sie verführen und werden verführt. Gibt es Menschen, die wirklich so durch und durch böse sind, dass sie andere verführen wollen? Vielleicht ist ihnen am Anfang noch nicht bewusst gewesen, dass sie eine falsche Botschaft haben. Aber dann hat der Teufel ihr Herz so verhärtet und verstockt wie beim Pharao, der dann, als er das Volk nicht ziehen lassen wollte, Israel aus Ägypten, sein Herz so verstockt hat, dass es nicht mehr aufgeweicht werden konnte. Und dann heißt es in der zweiten Hälfte dieser Plagen, und dann verstockte der Herr sein Herz weiterhin, dass er nicht mehr Raum zur Buße fand. Das ist traurig, wenn Menschen so weit sich verhärtet haben. Und wer in seiner Bosheit sich verhärtet, wer in der Irrlehre verkrustet wird, sodass er nicht mehr herausfindet, mit dem wird es immer schlimmer. Darf ich ein Beispiel namentlich hier nennen? Kann sein, ich kriege jetzt einen Prozess, aber Ich möchte es trotzdem erwähnen, es sind nur Fakten, die ich hier bringe. In der Schweiz gibt es eine Sekte, die nennt sich Organische Christusgeneration in Walzenhausen. Ivo Sasek nennt sich dieser Sektenführer. Und der hat angefangen in charismatischen Kreisen. Ja, das war auch schon manches fragwürdig, sage ich mal, was er da so vertreten hat, sodass er sogar in der Bibelschule dort rausgeflogen ist, die es früher in Walzenhausen gab. Dann hat er eine eigene Lebensgemeinschaft gegründet. Ich kenne auch Leute, die da dabei waren, waren auch bei uns in der früheren Gemeinde, welche, die ihn kannten. Und dann hat er angefangen, immer mehr den Absolutheitsanspruch so zu haben, nur bei ihm können die Prediger das volle Evangelium verkündigen. Auch Prediger haben Briefe bekommen, ihr müsst zu mir kommen, wenn ihr jetzt noch die Wahrheit hören wollt. Vielleicht kannst du dich erinnern, es wurde damals an sämtliche Verkündiger in Deutschland verschickt und wenn ihr nicht Buße tut, dann wird das Gericht euch treffen. Also er hat sich in eine Rolle hineingesteigert, die unbeschreiblich mit Größenwahn zu beschreiben ist. Ja. Und plötzlich kamen weitere Lehren. Dann hat er gelehrt, alle Menschen werden erlöst sein. Es gibt keine Ausnahme, also das bekannte Beispiel der Allversöhnung. Und jetzt ist noch eine Stufe weitergegangen, jetzt lehrt er auch noch die Reinkarnation, also die Wiederverkörperung. Und die meisten Anhänger sind immer noch dabei, sie durchschauen es nicht, dass sie von einer Irrlehre in die nächste geführt werden. Genau das, was hier steht, mit den Betrügern, böse, das Wort böse möchte ich jetzt mal nicht unbedingt direkt anwenden, obwohl, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, mit ethischen Wertungen, die meinen sehr subjektiv vielleicht auch gut, aber der Apostel Paulus sagt trotzdem, objektiv ist das Böse, wenn Menschen verführt werden. Ja? Und deshalb steht hier, mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto schlimmer, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Und die, die das dann noch sagen, das kann sein, die bekommen Verfolgung zu spüren. Solche Leute sind sehr schnell mit Anwälten und Gerichtsprozessen. Ja. Ich bin auch schon oft verleumdet worden, habe aber noch nie einen Anwalt zu Hilfe genommen wegen solchen Dingen. Da legen wir es dem Herrn hin, er wird für uns streiten und wir dürfen stille sein. Aber gerade falsche Propheten und Sektenleute, die sind sehr schnell dann mit allen möglichen Mitteln zur Hand und laufen gleich zum nächsten Anwalt. Wir können auch für diesen Menschen beten, dass er noch umkehrt, auch um seiner Anhänger willen. Ja. Kann sein, dass in 10 Jahren er vielleicht wieder eine gute Lehre hat. Wir wissen es nicht, wir können es dem Herrn anbefehlen. Und falls er das mal selber hören sollte, was ich hier sage, kann ich nur sagen, Ivo, kehre um, wir alle brauchen Umkehr. Ja. Man darf sich nicht in einen Absolutheitsanspruch hineinsteigern und sagen, nur wir. Diese Lehre, nur wir, ist sektierisch. Und dann, jetzt kommt noch eine eigene Ivo-Bibel heraus, eine eigene Verfälschung, sage ich mal. Also es wird immer schlimmer, sodass wirklich die Leute nur noch in diese Lehre hineingezwängt werden. Das war jetzt ein Beispiel, man könnte hunderte weitere nennen. Beobachtet es einmal, wenn einer mal anfängt mit gewissen Abweichungen von der Schrift, in der Regel wird es schlimmer. Aber manche sind auch schon umgekehrt und das wünsche ich auch diesem Mann von ganzem Herzen, dass er umkehrt. Und auch seine Anhänger, die mit hineingezogen wurden, wirklich. Ja, liebe Geschwister, der Herr Jesus sagt einmal ein hartes Wort über solche, die andere von der biblischen Botschaft wegbringen. In Matthäus 18, Verse 6, folgende, oder ja, Vers 6, da steht, wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß gibt, also zum Fallstrick wird. Für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wenn jemand einen anderen vom Glauben wegbringt oder in einen falschen Glauben, zum Beispiel Reinkarnationslehre, ist ja aus dem Heidentum, fernöstliche Religion, dahinter steckt ja die Lüge der Schlange, sollte Gott gesagt haben, ihr werdet des Todes sterben und da kam die Reinkarnation. Ja. Wer sowas lehrt, er bringt viele vom Glauben weg, und gibt ihnen die Illusion, sie kommen immer wieder zur Welt, haben immer wieder eine Chance, sich höher zu entwickeln. Und nicht jetzt ist der Tag des Heils, sondern du hast immer wieder die Chance, sonst werden sowieso alle gerettet. Und was dann alles immer behauptet wird, lasst euch da nicht verführen, liebe Geschwister. Jetzt aber noch am Schluss einige Hinweise zur Christenverfolgung heute. Ich habe gesagt, Verfolgung beginnt schon mit der Ausgrenzung. Und das erleben auch viele von uns. Aber wir sind dankbar, wenn wir von falschen Systemen ausgegrenzt werden, dann ist es wirklich eine Freude für uns, dass wir da nicht mehr drin sind. Wie kann ich denn fremde Sünden unterstützen. Ich habe genug, um meinen eigenen Sünden zu kämpfen. Da muss ich nicht noch ganz offensichtliche fremde Sünden unterstützen, die dann noch auf das Podest gestellt werden. Beispiel Homosegnung in Kirchen und solche Dinge. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Es fing ja an mit der Bibelkritik, mit der Relativierung des Wortes Gottes. Dann kamen die ganzen Zeitgeistströmungen hinein, bis hin zum Feminismus und jetzt noch die Segnung von Beziehungen, die Gott niemals segnen würde, sondern er sagt, kehre um davon, von dieser Sünde, tue Buße darüber. Du kannst eine normale, so wie es Gott gewollt hat, Sexualität entwickeln. Es gibt Heilung, aber das wollen sie auch verbieten, dass man noch zur Heilung einlädt, durch die Gesetze jetzt. War kürzlich im Bundestag eine lange Debatte, ob man Therapien an Homosexuellen verbieten soll. Wer am meisten davon geschädigt ist, sind niemand anderes als die Betroffenen selber. Auch wenn sie es vielleicht nicht alle momentan noch erkennen. Es stand gestern in der Zeitung, dass jetzt auch in Frankreich auch der Senat dieses Gesetz der Adoption durch Homosexuelle verabschiedet hat, mit Mehrheit, knappe Mehrheit allerdings. Aber im Mai wollen wieder Millionen Franzosen dagegen auf die Straße gehen. Und wo bleiben wir Deutschen? Wir wollen jetzt eine Petition anstrengen, eine Petition zum Schutz von Christen vor Diskriminierung. Denn wir werden diskriminiert, wenn wir noch den Mund aufmachen. Zumindest das. Wir wollen nicht einfach schweigen zu allem. Wir wissen, es muss kommen, aber wir sollen dem Bösen nicht einfach nachgeben. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Manche sagen, es ist Endzeit, Hände in den Schoß, nichts mehr machen, Augen zu, Ohren zu, Mund zu. Das war noch nie meine Haltung. Wir wissen, es muss kommen, aber gleichzeitig, so würde Martin Luther sagen, sind wir aufgerufen, heute noch ein Apfelbäumchen zu pflanzen, auch wenn morgen die Welt unterginge. Nicht einfach dem Bösen nachgeben. Sonst hätte ich auch keine Bücher geschrieben, hätte ich alles laufen lassen. Aber eins meiner Bücher trägt ja den vielleicht etwas mutigen Titel Diktatur Europa. Dann habe ich hinten aber noch ein Fragezeichen hingemacht, dass ich nicht gleich den Prozess am Hals habe. Fragezeichen kann man inzwischen, denke ich, auch wegmachen, leider. Ihr wisst ja, was jeden Tag auch in den Meldungen kommt, nicht? Wie das alles läuft, auch mit Zypern etc. Nun aber die Verfolgung. Es gab Veröffentlichungen, man kann ja nur schätzen, wie viele Christen um ihres Glaubens willen getötet wurden. Und es gibt Religionsstatistiker, etwa wie Barrett in den USA, er ist vor einigen Jahren heimgegangen. Und er hat festgestellt, also nur Schätzungen, ja, von den Zahlen der Opfer, dass in den ersten 2000 Jahren nach Christi Geburt rund 70 Millionen Menschen um des Glaubens an Jesus willen getötet wurden. 70 Millionen in allen 2000 Jahren. Aber von diesen 70 Millionen, 45 Millionen allein im 20. Jahrhundert. Und der Herr Jesus sagt ja, am Ende wird das zunehmen. Sie werden euch verfolgen, preisgeben. Also mehr als die Hälfte nur im 20. Jahrhundert. Und es geht weiter auch bis in unsere Gegenwart im 21. Jahrhundert. Nämlich vom Jahr 2000 an stieg die Zahl der ermordeten Christen stark an, bis sie 2005 bei etwa 160.000 Märtyrern in diesem Jahr ankam. Dann geht es mal wieder ein bisschen zurück, wieder zu kommunistische Staaten, islamische Staaten vor allem. Und zurzeit ist es so, dass jährlich etwa 100 bis 150.000 Christen getötet werden. Und das ist eine Zahl, das heißt 12 Christen jede Stunde oder ein Christ alle 5 Minuten, auch während wir hier sitzen, weltweit gesehen. Nicht nur verfolgt, sondern auch getötet. Das sollte uns doch dankbar machen, dass wir hier noch eine relative Glaubensfreiheit haben, auch wenn sie immer mehr beschränkt wird. Wir wissen ja, dass Gott in der europäischen Verfassung, sie wurde ja dann etwas zurückschraubend Reformvertrag genannt, Lissabonner Reformvertrag, dass Gott keinen Platz gefunden hat. Stattdessen wird die Würde, die Größe des Menschen besungen, der Mensch, Humanismus, freimaurerisch inspiriert. Der Verfasser war ja hauptsächlich Valéry Giscard d'Estaing, der Franzose, ein Hochgrad-Freimaurer. Er hat den Lissabonner Vertrag in den wesentlichen Zügen entworfen. Und selbst Menschen, die ursprünglich mitmachten, wie Roman Herzog, der frühere Bundespräsident, haben sich davon distanziert und warnen vor dieser heraufziehenden totalitären Diktatur. Ich habe das in meinem Buch Diktatur Europa belegt durch Zitate. Also wir können da nur sagen, wir leben zwar in Europa und wollen in äußeren Dingen der Obrigkeit gehorsam sein, aber wenn sie etwas gegen das Wort Gottes von uns verlangen, gegen unser Gewissen als Christen, dann gilt es, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und das kann auch für uns, liebe Geschwister, Verfolgung mit sich bringen. Ich habe so den Eindruck, sie schmieden jetzt die Gesetze immer fester, etwa diese Homo-Ehe. Und wenn man dann noch was dagegen sagt, dann wird es irgendwann losbrechen, diese Verfolgungswelle, auch in Deutschland. Und deshalb, die Franzosen sind da wacher als wir. Es war erst 1 Million Menschen auf den Straßen, dann 2 Millionen. Und man hofft, jetzt im Mai ist wieder eine Demo geplant, dass dann 3 Millionen sind. Von etwa, ich weiß nicht, 80 Millionen oder so. Das ist schon eine riesige Zahl. Es gab noch nie so große Demonstrationen in Frankreich in den letzten Jahrzehnten oder überhaupt. Gegen diese Homo-Ehe. Für Vater und Mutter gehen die auf die Straße. Dass die Kinder noch Vater und Mutter haben sollen. Mama und Papa. Sie kämpfen für Mama und Papa. Man will ja Mama und Papa abschaffen. Nur noch Eltern 1 und Eltern 2 soll es sein. Also es wird alles, was Gott geschaffen hat, die ganze Schöpfungsordnung zu Boden gerissen. Soweit wollte ich das ausführen. Man könnte auch ins Ausland blicken, etwa in Kasachstan. Und anderen Ländern werden die Religionsgesetze ständig verschärft, dass nur noch große Gemeinden anerkannt sein dürfen. Hausgemeinden werden auch schon immer mehr bedrängt, die unter einer bestimmten Mitgliederzahl sind. Es darf auch nicht öffentlich mehr missioniert werden, zum Teil schon, und so weiter und so fort. Also wir wollen auch da für unsere Geschwister beten. Ich will schließen nochmal mit dem, was der Apostel hier schreibt. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen oder auch sie werden Verfolgung leiden. Je konsequenter du dem Herrn nachfolgst, umso mehr wirst du Widerstand erfahren. Aber auch umso mehr Segen. Umso mehr Segen. Und die Krone der Überwinder liegt schon bereit im Himmel für alle, die dem Herrn treu bleiben. Noch einige Trostworte deshalb. Der Herr Jesus sagt ja in Johannes 15, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und in Offenbarung 2, Vers 10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Amen. Bitte erhebt euch nochmals zum Gebet. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du uns stark machen möchtest in dir, dass wir festbleiben, auch wenn es wieder etwas kostet in unserem Land, dich zu bekennen. Herr, lass uns mutige Zeugen und Zeuginnen deines Evangeliums sein, dass wir nicht schweigen, wo wir gefragt werden, aber auch, dass wir da die Botschaft weitergeben, wo Menschen es nicht mehr hören wollen. Denn es geht um jede Seele, dass sie nicht ewig in der Verdammnis leiden muss. Herr, so mach uns bereit, auch auf die Straßen und Plätze zu gehen. Lass uns in unseren Familien, in der Nachbarschaft anfangen, dein Evangelium weiterzusagen. Und erwecke auch ganz neu eine schlafende Christenheit, die immer mehr dem Zeitgeist sich angepasst hat. Dass ein neuer Erweckungs- und Gebetsgeist ausbricht und wirklich noch Menschen zum Glauben kommen. Ja, wir wissen, es ist in der Endzeit die Verführung vorausgesagt und nicht mehr die große Erweckung. Und da freuen wir uns über jeden Einzelnen, der umkehrt und Buße tut. Herr, rette noch viele Einzelne und gebrauche unsere schwache Kraft dazu. Denn in der Schwachheit ist deine Kraft mächtig. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.